Das Thema, mit dem wir uns heute Nachmittag beschäftigen, ist dasselbe wie das von heute Morgen. Wo wohne ich eigentlich? Heute Nachmittag wollen wir weiterfahren mit der Besprechung einiger neutestamentlicher Texte und wir schlagen zuerst auf Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1 und dort ist es Vers 13. Der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn Gott uns befreit hat durch Jesus Christus, dann sind wir vom Vater versetzt worden von einer Welt in die andere, vom Königreich dieser Welt in das Königreich Gottes selbst, in dem der Sohn König geworden ist. Jesus Christus ist König seines Volkes, seiner Gemeinde. Manchmal will man dieses Wort Königreich hinausschieben in das tausendjährige Reich. Nun, es stimmt wohl, dass Gott zu jener Zeit ein Reich aufrichtet. Aber die Schrift macht hier und an anderen Stellen deutlich, dass die Gemeinde selbst bereits ein Königreich ist, ein Reich, ein Volk, in dem Jesus Christus König ist. Jesus wird in der Bibel König genannt, er wird Haupt genannt, er wird Hirte genannt. Das sind alles Ausdrücke, die zeigen, dass Jesus das Sagen hat, dass er der Verwalter ist, dass er bestimmt, wie man zu leben hat. Paulus sagt, ich bin nicht unter dem Gesetz Moses. Aber das heißt nicht, dass ich ohne Gesetz lebe. Ich bin unter dem Gesetz Christi. Christus ist sein König, sein Gesetzgeber und er richtet sein Leben aus nach diesem neuen König. Wir sind also versetzt in ein Königreich und dessen sollten wir uns vielleicht mehr bewusst sein, damit unser Leben sich entsprechend verhalten kann. Die nächste Stelle, die wir aufschlagen wollen, ist ebenfalls im Kolosserbrief, Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 20. Wenn wir in eine neue Welt versetzt worden sind, dann heißt das, dass wir nicht mehr in der alten Welt leben. Da schreibt Paulus in Vers 20, wenn ihr also zusammen mit dem Christus den elementaren Dingen der Welt starbt, was lasst ihr euch wie in der Welt Lebende Satzungen auferlegen? Die Welt braucht Gesetz. Und sie braucht Gewalt, um dieses Gesetz aufrechtzuerhalten. Deshalb braucht sie einen Staat und auch eine Macht, die mit Gewalt hinter dem Gesetz steht und dafür sorgt, dass das Gesetz eingehalten wird. Aber Christen gehören nicht zu dieser Welt, auch wenn sie noch in dieser Welt wohnen, dem Leibe nach. Das bringt zwar eine Spannung mit sich, aber sie ist eine Spannung, die nicht auszuhalten wäre. Dafür sorgt die Heilige Schrift. Es ist Gott selbst, der das Heil so eingerichtet hat, dass wir dreifach gerettet werden. Das erste und das dritte Mal in einem Nu. Das zweite Mal unser Leben lang. Das erste Mal, das heißt, ich sollte es vielleicht anders sagen, damit es deutlicher wird. Wir, die wir heute Christen sind, können so sprechen. Ich bin gerettet worden. Erster Satz. Ich werde gerettet. Zweiter Satz. Ich werde gerettet werden. Das ist die dritte Rettung. Die erste Rettung entstand oder geschah in einem Nu, als ich mich zu Jesus wandte, als er mich rief und er mich rettete und versetzte in das Königreich seines Sohnes. Dann beginnt ein Leben des Gerettetwerdens, nicht vom Zorn Gottes, sondern von der Kraft der Sünde. Das erste Mal werden wir erlöst, gerettet von der Strafe der Sünde, von der Hölle, vom Zorn Gottes, von dem Zorn, der für die Gesetzesübertretung ausgesprochen wurde. Jetzt werden wir gerettet von der Kraft der Sünde, die noch in uns wohnt, die noch mit einer Versuchung auf uns zukommt. Wir werden gerettet, wenn wir Schritt halten mit dem Heiligen Geist, der uns führt. Römer Kapitel 8. Er treibt uns und will uns bewahren vor der Sünde. Er führt uns. Jetzt dürfen wir wachsen und zunehmen in der Gerechtigkeit und in der Heiligung. Aber wir werden nie sündlos werden. Wir dürfen wachsen und zunehmen in der Christusähnlichkeit. Das heißt, ich werde gerettet heute. Dann kommt eine Zeit der Rettung, die ist wieder eine Rettung, die in einem Nu geschieht. Wenn wir sterben, werden wir versetzt in die Gegenwart Gottes. Und wir werden in einem Nu herausgezogen aus dieser Welt der Sünde und wir kommen in eine Welt der Herrlichkeit. Sollte Jesus aber vor diesem Zeitpunkt kommen, dann geschieht das zu dem Zeitpunkt der Verwandlung. Wenn Jesus kommt, die Toten werden auferstehen und wir werden verwandelt werden. Ob man gestorben ist oder noch am Leben ist, man wird verwandelt und man bekommt den Herrlichkeitsleib und wir werden versetzt in die andere Welt der Herrlichkeit. Nun ist es so, dass wir in dieser Zeit in einer Spannung leben. Wir sind zwar gerettet, aber wir werden noch gerettet werden. Wir sind gerettet und versetzt in das Jenseits. Wir sind wiedergeboren zu einer Hoffnung, schreibt Petrus. Aber die Hoffnung ist noch nicht angetreten. Sie ist immer noch eine Hoffnung. Aber unser Name ist schon dort eingetragen. Unser Bürgerrecht befindet sich bereits dort. Wir sind bereits Bürger des Himmels. Wir sind nicht mehr, dem Geiste nach, Bürger dieser Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir leben noch in der Welt, aber sind nicht von ihr. Wir sollten uns auch dieses mehr bewusst sein. Das heißt, unser Leben sollte sich jetzt gestalten nach den Regeln oder der Lebensweise derer, die auf den Himmel zustreben. Das schreibt Paulus in Epheser Kapitel 4. Wenn wir gerufen worden sind zu Christus, dann ruft er uns weiter, mir nach, bis wir eines Tages ihn sehen. In dieser Zeit gilt es, für die Ewigkeit zu leben und nicht für diese Zeit. Dieser Zeit, dieser Welt sind wir gestorben. Als Christus starb, starb der Schöpfer. Und Paulus sagt, mit ihm die Schöpfung in einem gewissen Sinne. Für mich ist die Welt gekreuzigt worden und ich bin der Welt gekreuzigt worden. Als Christus starb, ist Paulus mit Christus gekreuzigt worden. Und das heißt, dass er für diese Welt tot ist. Er hat hier noch Aufgaben als Auferstandener in Christus und mit Christus, aber er ist nicht vom Himmel her gesehen, Bürger dieser Welt. Er kann sich irgendwo bewegen und ist hier immer noch ein Fremdkörper. Und Petrus sagt, lasst es euch nicht befremden, wenn die Welt euch für Fremde hält und euch entsprechend behandelt. das soll uns nicht wähnen, das wäre etwas Fremdes für uns oder etwas Ungewöhnliches oder etwas Ungebührendes. Das ist, liegt im Wesen der Dinge. Jesus hat uns wie Schafe unter die Wölfe geschickt. Wir sind für diese Welt Fremde und sie ist uns fremd. Warum sollten wir denn so leben, als würden wir immer noch zu Hause sein in dieser Welt? Wir sind, sagt der Apostel, zu Hause in einer anderen Welt. Wer geboren wird, der kommt auf eine Welt. Wer wiedergeboren wird, der kommt auch in eine Welt, aber in eine andere als die, in die er geboren wurde, als er dem Körper nach geboren wurde. Wir sind auf eine andere Welt gekommen mit einer anderen Lebensweise. Dies ist eine heilige Welt. Die Welt, auf die wir zusteuern, ist eine heilige Welt. Dort wird keine Sünde einkehren. Deshalb gilt es, entsprechend uns zu verhalten, entsprechend zu leben. Die alte Welt braucht Regeln, Gesetze und Macht, die Gesetze durchzuführen. Israel war ein Volk für diese Erde. Sie hatte ein geografisches Land, dieses Volk. Dieses Volk brauchte ein Gesetz, das mit Macht, mit der Todesstrafe durchgeführt wurde. Paulus nennt das das Elementare. Das Elementare ist das Erste. Wenn man sich für Musik interessiert und beginnt zu lernen, dann beginnt man mit dem Elementaren. Wenn man auf die Schule kommt, im ersten Schuljahr, dann beginnt man mit dem Elementaren, mit den Bausteinen, mit den ersten Bausteinen. Und dann baut man auf und baut weiter. Man studiert weiter. Das Leben in dieser Welt ist das Erste. Das Leben in der zweiten Welt, in der himmlischen Welt, im Königreich Gottes, ist die zweite Welt. Paulus sagt im Galaterbrief Kapitel 4 und auch hier in Kolosser Kapitel 2, das Elementare, das liegt hinter uns. Wir leben nicht wie Israel, das als Volk dieser Welt, als Volk in dieser, auf dieser Erde, ein Gesetz brauchte, wie es es hatte. Christus ist unter dieses Gesetz gestellt worden und starb. Und mit ihm starb Israel und mit ihm starben alle. Wir sind alle gestorben. Wenn einer für alle starb, 2. Korinther 5, Vers 14, dann sind sie alle gestorben, damit die, die leben, das heißt durch Jesus zu neuem Leben kommen, nicht mehr für sich selbst lebten, sondern für den, der starb und auferweckt wurde. Wir leben jetzt ein anderes Leben nach einer anderen Art. Das Gesetz ist nicht mehr um uns her wie ein Zaun, wo wir gewisse Aufgaben abhaken. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Wie der Pharisäer, der in den Tempel kommt und Gott vorschreibt oder seine Liste vorliest. Ich mache dies, ich mache das, ich mache das. Wir leben nach dem Muster des Sünders, des Zöllners, der nach ihm betete, Herr, erbarme dich meiner, ich bin ein Sünder. Wir leben aus der Gnade. Wir leben aus dem Herrn Jesus Christus, aus seinem Geist, der uns gegeben worden ist. Wir können keinem Gesetz nachkommen. Wir sind unfähig dazu. Was das Gesetz aber nicht vermochte, Römer Kapitel 8, Vers 3. Das hat Gott getan. Er schickte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches. Jesus hatte die Gestalt sündlichen Fleisches, aber er war kein Sünder. Aber er hatte ein Fleisch wie andere Menschen, die Sünder waren. Und in dieser Gestalt eines Menschen starb er am Kreuz. Warum? Vers 4, immer noch Römer 8. Damit wir das Gerechte, das das Gesetz eigentlich forderte, damit in uns jenes Gerechte, das Gerechte, was das Gesetz forderte, in uns erfüllt würde, die wir nicht wandeln nach dem Fleisch, nach dem Elementaren, nach dem Äußeren, nach dem Körper und so weiter, nicht nach irdischen Regeln, sondern nach dem Geist, nach dem Heiligen Geist. Die Schrift hatte schon im Alten Testament prophezeit, in Jeremia, dass Gott eines Tages das Gesetz eingravieren würde in das Innere, in den inneren Menschen. Wir haben ein Gewissen und dort ist das Gesetz angelegt. Aber dieses Gewissen hat nicht die Kraft, uns zu bewahren vor der Sünde und was das Gewissen vorschreibt, einzuhalten. Aber das Gesetz, das Gott in uns hineingelegt hat, ist im Heiligen Geist, Römer 8, Vers 2, 1 und 2. Der Heilige Geist ist dieses Gesetz und er ist gleichzeitig die Kraft, dieses Gesetz durchzuführen. Und es ist nicht ein Gesetz mit vielen Regeln. Es hat ein Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Liebe Gottes ist nicht eine Forderung, die von Gott auf uns zukommt und jetzt müssen wir alle Liebe leisten. Nein, diese Liebe, die das neue Gesetz ist, ist im Heiligen Geist. Und dieser Geist ist ausgegossen worden in unseren Herzen. Römer Kapitel 8, Vers 5. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Das heißt, die Liebe wohnt schon in uns. Und wir erfüllen schon im Heiligen Geist diese Forderung Gottes. Merken wir, dass die Lebensweise eines Christen eine ganz andere Lebensweise ist als die eines Israeliten in Israel. Sah der Israelit ein, dass er unfähig war, das Gesetz einzuhalten, und wurde er mit Gott versöhnt, so war im Ansatz schon in jener Zeit die Möglichkeit da, aus der Gnade zu leben. Das hat ein David erkannt. Und deshalb wird er, trotz seiner Sünden, und er hat stark verfehlt, er wird dennoch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, weil in seinem Inneren Gott Vorrang hatte. Er meinte Gott, er zielte auf Gott. Und das ist das Wesen des Gesetzes. Das ist, was das ganze Gesetz mit allen seinen Regeln und Satzungen wollte. Dass Gott ein und alles ist, dass er unsere Liebe ist, dass er unser Vertrauen ist, dass er es ist, der wirklich in der Mitte unseres Gedankenlebens und unseres Alltages lebt. Wenn ihr der Welt gestorben seid, sagt Paulus zu den Kolossern, warum tut ihr, als würdet ihr in dieser Welt immer noch zu Hause sein? Ihr seid nicht in dieser Welt zu Hause. Euer Leben, Kapitel 3, ist verborgen, zusammen mit Christus in Gott. Und der ist im Jenseits. Dort ist unser Leben. Das heißt, Christus ist nicht weit weg, er ist bei mir. Er wohnt in mir und ich wohne in Christus. Dort ist mein Leben. Mein Leben ist Christus. Paulus sagt, ich bin mit Christus zusammen gekreuzigt, Galater 2, Vers 19. Und dann geht's in Vers 20 über. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, dennoch lebe ich. Aber er eilt, das zu korrigieren, das heißt, zu verdeutlichen. Nicht ich bin es, der lebt, wenn ich sage, ich lebe. Nicht Paulus von zu Hause aus. Sondern wenn Paulus lebt, dann heißt das dieses. Christus lebt in mir, nicht ich. Wir bleiben nichts. Ich habe nicht Wiedergeburt und den Heiligen Geist. Ich habe nicht neues Leben und Christus, als wenn das zweierlei wäre. Christus ist mein Leben. Und lebt Christus nicht mehr in mir, dann habe ich kein Leben. Der Heilige Geist, das heißt Gott selbst als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist mein Leben. Ist mein Dasein, mein Sein. und dieser lebt in mir und Kraft dessen bin ich jemand, der neues Leben hat. Kraft dessen gelte ich als ein Auferstandener, weil Christus auferstanden ist und er lebt in mir. Und jetzt pulsiert das wahre Leben Gottes in mir. Und der ist es, der einmal zu Sinai, zu Israel gesprochen hat. Aber der lebt jetzt nicht vor mir und thront nicht vor mir und ich bin wie ein Sklave vor ihm, sondern er lebt in mir. Und er erfüllt in mir das, was vor ihm wohlgefällig ist. Hebräer Kapitel 13, 20 und 21. Und wenn Jesus zu Philippus und den anderen Jüngern sagt, die Werke, die ich tue, die wird er auch tun, dann sind es tatsächlich seine Werke, die wir tun. Er wirkt. Alles, was Jesus getan hat bis zum Kreuz und zur Auferstehung, war Vorbereitung auf das eigentliche Werk, das Wort, das Gott tun wollte, nämlich in seiner und mit seiner Gemeinde. Alle seine Werke, bevor er ans Kreuz ging, waren vorbereitend. Die sollten ihn ausweisen als Sohn Gottes, der fähig war, als Sündloser für andere zu sterben. Das war Ausweismaterial. Alle seine Werke, die Wunder. Gott hat nie versprochen, dass wir Wunder tun werden. Jesus ist der Handelnde. Jesus ist gestorben und dann ist er auferstanden. Und dann ist er gen Himmel gefahren. Und dann hat er den Heiligen Geist geschickt. Und in diesem Heiligen Geist wohnt er in den Seinen, in seinen Jüngern. Und er setzt jetzt sein Leben fort. Lesen wir Apostelgeschichte Kapitel 1. Die ersten Verse. Lukas schreibt dort, derselbe, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, ein erstes Buch habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, das Jesus begann zu tun und zu lehren. Dies, will er sagen, ist jetzt die Fortsetzung von dem, das Jesus tut und lehrt. Und dann beginnt er zu erzählen, wie Jesus seine Apostel instruiert hat, das heißt Aufgaben erteilt hat. Dann hat er den Heiligen Geist geschickt, Kapitel 2. Und dann geht's gleich los. Jetzt wird erzählt, was Gott in dieser Welt, in seiner Gemeinde, in seinen Jüngern tut. Und wenn irgendetwas Gutes getan wird, irgendetwas Richtiges, das Evangelium wird verkündet, gute Taten werden getan und so weiter, dann ist es Jesus, der es in uns und durch uns tut. Und wenn das nicht der Fall ist, es wird im Fleisch gemacht, von uns aus, zu unserer Ehre, dann ist es nicht, dann wird es verbrennen eines Tages wie Stroh und Holz. Deshalb ist es so wichtig, dass wir aus Gnaden leben, einfach als Beschenkte, nicht als solche, die meinen, wir müssten noch etwas leisten. Gott ist es, der in uns wirkt. Und meine lieben Freunde, eines Tages wird nur das bestehen, was Gott getan hat, nicht was Menschen getan haben. An jenem Tage wird nur belohnt werden, was Gott selbst getan hat. Und deshalb sollten wir bestrebt sein, dass er es ist, der wirklich wirkt. Ob wir essen oder trinken oder was immer wir tun, wir wollen es alles als von Jesus Gesandte tun, in seinem Namen. Ob wir arbeiten oder Urlaub nehmen oder was immer es ist, ob wir schlafen oder wachen. Unser Leben gehört uns nicht. Wir gehören einem anderen. Wir stehen einem anderen zur Verfügung und er wirkt in und durch uns. Wir sollten stets fragen, Herr, was ist deine Aufgabe für mich? Wir machen keine eigenen Pläne. Wenn Sie Geschäftsinhaber sind, dann haben Sie kein Recht, Ihr Geschäft nach eigenem Wohldünken zu führen. Sie gehören dem Herrn Jesus, Sie sind sein Sklave. Und wenn Sie für einen anderen arbeiten, dann arbeiten sie für Jesus, sagt Paulus. Er schreibt zu den Sklaven, tut alles für den Herrn Jesus. Versucht, treu zu sein, ehrt die Sklavenherren, ja. Aber euer eigentlicher Herr ist Jesus Christus. Und er weist die Sklaven an, die Besitztum sind von anderen Menschen. Er weist sie an, Jesus als ihren König und Herrn anzunehmen. Und dann wird alles schon gut gehen. Wir machen viel zu viele Pläne im eigenen Namen. Wir stellen uns vor, dies und das will ich machen. Wir haben kein Recht dazu. Wir haben nicht einmal Recht auf eine eigene Meinung. Wir sprechen von dessen Erkenntnis und dessen Auslegung und so weiter. Wir haben kein Recht dazu. Meine Lieben, wir sind wirklich Eigentum eines anderen. Ich habe kein Recht zu meiner eigenen Auslegung. Ich habe kein Recht, eine eigene Übersetzung herzustellen. Meine Aufgabe ist stets, Jesus in mir leben zu lassen. Das ist das Leben eines Christen. Er ist gestorben, sich selbst, dieser Welt, dem Satan, allen Ansprüchen, die zu dieser Welt gehören. Und er lebt nur noch für Jesus Christus. Er reist, tut alles für Jesus Christus. Wenn meine Frau und ich reisen, dann fragen wir, ist das, was du willst? Ich war krank. Es war aussichtslos in jener Zeit, dass ich noch je eine solche Reise machen würde. Ich bin am Tor der Ewigkeit noch einmal, wie so manches Mal, vorbeigegangen. Und der Herr sagte, noch ist sie verschlossen. Es war ein langer Weg des Heilens. Aber eines Tages kam eine Anfrage bzw. eine Nachricht aus der Schweiz. Und dann wurde ich wach. Und dann sagte ich zu meiner Frau, ich denke, wir sollten dabei sein. Und so machten wir langsam Pläne. Aber gleich vom Anfang hieß es, Herr, dies ist deine Sache. Ganz deine Sache. Wenn du willst, dass diese Reise verwirklicht werden soll, dann plane du, dann lass alles nach deinem Wohlgefallen geschehen. Wir sind bereit zu planen, wir sind bereit zu handeln. Das ist unsere Aufgabe als Menschen. Wir müssen die Handelnden sein. Das heißt, die du Ausführenden mit unserem Körper. Jesus lebt in uns, aber er gebraucht unseren Körper. Römer Kapitel 12 bringt diesen Körper dar für den Dienst. Ja. Aber so wie ich eine Brille trage und die Brille gebrauche oder einen Stift gebrauche, der die verlängerten Finger sind, aber ein verlängerter Finger ist, so gebraucht der Herr meinen Leib. Er ist der Geist, der handelt, aber er benutzt meinen Fleiß wie einen Handschuh. Und so sollte es sein auf dieser Reise. Das heißt, jeder von uns steht Christus, Jesus Christus, unserem König, ganz zur Verfügung. Und er fragt, Herr, jetzt lebe du in mir und zeige du, wie das aussehen soll. Wir leben nicht nach irdischen Vorstellungen, wie Menschen, die hier in dieser Welt zu Hause sind. Wir leben in dieser Welt wie Touristen oder wie Fremde, vorübergehend aufhaltend in dieser Welt. Unser Ziel ist die nächste Welt. Und hier schon stellen wir dar, was es um jene Welt ist. Und weil die zwei Welten so verschieden sind, finden unsere Mitmenschen uns furchtbar fremd. Wir sind einfach komisch. Das sagt auch der Apostel Petrus. Aber das soll uns nicht irritieren. Wenn unsere Gedanken wirklich beim Herrn sind, dann sind wir dort zu Hause. Dann soll uns das nichts machen. Dann leben wir einfach für den Herrn und er sorgt für die Konsequenzen. Er sorgt für das, was folgt. Die nächste Stelle, Kapitel 3, die Verse 3 und 5. Dort heißt es, denn ihr starbt und euer Leben ist verborgen worden zusammen mit Christus in Gott. Vers 5. Tötet also eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht. Jetzt lohnt es sich, diese Sündennamen einmal unter die Lupe zu nehmen. Was sind das für Sünden, die er hier nennt? Er nennt nicht alle Sünden, sondern er nennt spezifisch Sünden, die es mit dieser Welt, dieser Erde zu tun haben, mit dem Körper. Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Die Sünden, solche Sünden, die wir tun, wenn wir sie tun, sind Sünden, die es mit dem Körper zu tun haben. Unser Körper ist auf dieser Erde. Solche Sünden zeigen, wo die Gedanken waren. Sie waren bei irdischen Dingen und diese Dinge sollten Freude bereiten. Eine Versuchung ist eine Einladung, einen Wunsch auf verkehrte Weise in Erfüllung zu bringen. Und wenn unsere Wünsche auf das Diesseitige ausgerichtet sind, dann werden wir Sünden vollführen, die es mit dieser Welt zu tun haben. Er fährt gleich weiter und sagt, auch dieses andere tut weg. Aber das sind jetzt eher geistige, nicht geistliche, sondern Dinge, die etwas abstrakt sind. Zum Beispiel legt ihr nun auch alles von euch, Vers 8, Zorn, Grimm, das ist etwas, das im inneren Menschen passiert. Der kommt so zum Ausdruck. Das offenbart unsere Sündhaftigkeit, die noch da ist. Aber wenn der Heilige Geist regiert, dann sollen auch diese, darf auch ein Sieg an dieser Stelle geschehen. Also, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann dürfen wir hier in dieser Welt, wo so viel Versuchung ist, wo so viel Einladung ist, auf verkehrte Weise Freude zu bekommen, dann dürfen wir auch hier unsere Freude am Himmlischen haben. Das heißt, wir werden uns Zeit nehmen wollen, uns mit Jesus zu beschäftigen. Und da ist Psalm 37, Vers 4, den manche von uns auswendig kennen, eine sehr gute Losung. Habe deine Lust am Herrn, habe deine Freude an ihm, beschäftige dich mit ihm und lass ihn deine Freude sein. Und dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Merken wir, dann werden unsere Wünsche nach ihm hingehen und wir werden unsere Erfüllung, unsere Freude an ihm finden. Beginne Freude zu haben an ihm und du wirst neue Wünsche haben und diese Wünsche wird der Herr dann natürlich erfüllen können. Wir werden gleich weitermachen mit anderen Schriftstellen, aber wir könnten jetzt gerade eine kleine Pause machen.